Eine Fachgesellschaft lässt von der Polizei den Chefredakteur ihrer eigenen Fachgesellschaft aus dem Saal führen, weil der ein Editorial verteilt, das in eben dieser Fachzeitschrift erschienen ist. Klingt viral Satire, ist aber Anfang Juni in New Orleans passiert, bei der Jahrestagung der American Diabetes Association. Das hat für Entrüstung gesorgt. Einige Funktionäre sind zurückgetreten und am Ende gab es auch sowas wie eine Entschuldigung. Und über allem steht eine Frage: Müssen medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaften eigentlich überparteilich oder vielleicht sogar apolitisch sein? Das besprechen wir heute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidence Update Podcast. Wir das sind
Martin Scherer,
Past-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ja, Mikro ist Dennis Nössler. Moin, Herr Scherer.
Moin, Herr Nössler.
Wie geht's Ihnen?
Ja, vielen Dank, sehr gut. Die große Hitze ist erstmal vorbei. Wir haben hier heute angenehme 22 Grad und ich freue mich auf Paris, Herr Nössler. Da fahren wir morgen hin und begleiten den Wonka-Kongress.
Genau, und dann können wir jetzt das von Ihnen in dem Vorgespräch eingebrachte Futur 2 bedienen. Heute müsste man dann sagen, der Kongress, aus dem wir berichtet haben, werden.
Richtig, und wir können dann sozusagen auch einen retrograden Cliffhanger machen.
Aha.
Zum Schluss und können auf die stattgehabten Episoden verweisen, die wir auf dem Wonka-Kongress aufgenommen haben.
Okay, und wer weiß, vielleicht wird ja das, was wir jetzt gleich besprechen, dann auch beim Wonka irgendwie Thema gewesen sein. Das werden wir sehen. Bevor wir in unser eigenes Thema kommen, wir haben uns vorgenommen, künftig hin und wieder so Hörerpost einzustreuen in die Episoden, auch ganz unabhängig vom jeweiligen Thema, damit die nicht einfach so lange liegen bleibt. Und ich habe einen ganz kurzen, der auch zum Thema passt heute. Nämlich, es ging um diese ganzen Episoden, die wir gemacht haben zum Beitragssatzstabilisierungsgesetz. Das wird ja demnächst mal irgendwann kommen. Und da ist ja nach wie vor vorgesehen, dass der Innovationsfonds in Anführungszeichen bei seinen Mitteln halbiert werden soll. Heute sind es 200 Millionen im Jahr, künftig nur noch 100 Millionen im Jahr. Und nicht verbrauchte Mittel sollen einmal auch abgeschöpft werden. Frage, Herr Scherer, die uns der Hörer stellt, die ich auch habe: Sind diese 100 Millionen Euro am Ende am falschen Ende gespart?
Ja, klares Ja. Klares Ja. Aber auch direkt der Disclaimer: Wir leben von diesen Mitteln. Unser Institut für Allgemeinmedizin am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf lebt von diesen Mitteln. Viele andere, eigentlich alle Institute für Allgemeinmedizin in Deutschland leben von diesen Mitteln und die gesamte Versorgungsforschungs-Community lebt von diesen Mitteln.
Und wie viele Leitlinien werden mittlerweile dadurch gefördert?
Ja. Insofern ist das natürlich aus meiner Sicht am falschen Ende gespart. Aber wenn man diesen Interessenskonflikt mal weglässt, ist es immer noch am falschen Ende gespart. Und darin liegt vielleicht ein kleiner Webfehler dieses ganzen Innovationsfonds, nämlich, dass er von der Denke her auf Innovation ausgerichtet ist. Und Herr Hecken hat ganz am Anfang auch immer von Flugzeugträgern gesprochen, von systemverändernden und systemrelevanten Innovationen. Das ist nicht Versorgungsforschung, nicht alleine zumindest. Klar, gibt es komplexe Interventionen, die gehören auch mit zur Versorgungsforschung dazu. Mal ein schöner großer RCT. Auch das ist interventionelle Versorgungsforschung, aber eben nicht allein. Versorgungsforschung ist auch Verstehen, ist Deskription, ist Beschreiben und erstmal sehen, was passiert in der Versorgung. Auch das ist Versorgungsforschung. Wenn man jetzt natürlich sagt, wie viel Innovationen sind jetzt eigentlich da rausgekommen? Wie stark wurde das System verändert? Gar nicht so sehr. Jetzt kürzen wir da mal. Das ist die falsche Kausal- und Handlungskette.
Dem liegt aber auch ein missverständlicher Innovationsbegriff dann zugrunde, ne? Wenn ich es richtig verstehe. Also vielleicht müsste man diesen Begriff auch mal größer denken. Also Innovation kann auch bedeuten, ich verstehe etwas besser und jetzt kommt es und dann nehme ich deswegen etwas weg.
Genau. Und in der üblichen Denke, und da sind wir dann bei dem großen Thema, was wir heute eigentlich gar nicht auf der Agenda haben, less is more, dass wir irgendwie so gepolt sind, dass alles, was neu ist und Innovatives, eigentlich auch immer ein Mehr an Medizin bedeutet. Und Innovation kann auch mal kluges Wechsellassen sein oder eine Systemintervention zu machen, die letztlich Entflachung bedeutet, bürokratische Entflachung oder das Weglassen einer obsoleten und nicht evidenzbasierten Therapiemaßnahme.
So, und da haben wir wieder den großen roten Faden des gesundheitspolitischen Diskurses, dass wir vor allem über Kultur nachdenken müssen. Und Less is More ist ein Teil einer Kultur. Relativ klare Ansage finde ich von Ihnen, auch doch sehr umfassend eingeordnet, warum diese 100 Millionen tatsächlich am falschen Ende gespart sind. Wohlwissend, dass wir alle irgendwo sparen müssen. Ich würde sagen, und damit setzen wir genau dieses Thema fort, dass der Hörer uns hier, Grüße übrigens vom Packeis, also der ist wohl jetzt ganz weit oben irgendwo unterwegs, gebracht hat. Es passt nämlich super in Anführungszeichen zu unserem heutigen Thema. Wir besprechen heute keine Studie, wir rechnen keine Number Needed to irgendwas, wir monieren keine Surrogate und wahrscheinlich haben wir doch ein paar Quellen, wahrscheinlich ein paar viele. Wo würde das hinkommen,
wenn... In die Literaturliste. Oh, sorry.
Schönes Wort.
In die Shownotes.
Genau, in die Endnoten. In die Literaturliste. Gut, also wir arbeiten künftig mit Literaturverzeichnissen, ganz traditionell. Vorschlag, ich würde kurz ein bisschen zusammenfassen, Herr Scherer, nochmal so aufrissartig, was passiert ist, was der Grund für unser Gespräch ist. Da geben Sie mir 2-3 Minuten für. Und dann schauen wir mal, was Ihnen dabei durch den Kopf geht. Wollen wir das so machen?
Ich frage mich nur, wie lange Sie für ein global relevantes Ereignis bräuchten. Aber vielleicht, es ist ja global relevant geworden. Das ist ja der ganze Clou an dem Ganzen. Also nehmen Sie sich die 2-3 Minuten.
Genau, die Frage ist jetzt, wie lang sind die Nösslerschen 2-3 Minuten? Okay, also ganz wichtiger Disclaimer an der Stelle, das gehört dazu, über das, was wir jetzt berichten, das haben wir nicht selbst persönlich erlebt. Wir waren nicht vor Ort. Wir sind also selbst nicht Augenzeugen. Wir stützen uns auf Berichterstattung. Das ist komplett legitim. Und damit man das, worauf wir uns beziehen, nachvollziehen kann, haben wir die von Martin Scherer eben genannte Literaturliste. Da ist das alles sauber verlinkt. Also wir reisen gedanklich jetzt alle mal gut einen Monat zurück. Es ist Freitag, der 5. Juni. Und wir versetzen uns nach New Orleans, genau genommen ins Ernest N. Morial Convention Center. Dort findet eben Anfang Juni die 86. ADA Scientific Sessions statt. Das die ADA ist die American Diabetes Association. Sollen so 12.000 Teilnehmer sein. Man nennt das auch den weltgrößten Diabeteskongress. Es ist vormittags an diesem Freitag und gleich drin soll es eine Keynote geben. Geplanter Speaker ist der neue 18. Direktor des Nationalen Gesundheitsinstituts, des NIH. Der hat dann aber kurzfristig abgesagt, offiziell, weil er beim Präsidenten Donald Trump wohl sein sollte. Für ihn kommt dann Richard Wojcik. Der ist Senior Advisor eben dieses NIH-Direktors für MAHA. Das ist diese Make America Healthy Again Strategie. So, und bevor diese Keynote an diesem Freitagmorgen anfängt, passiert im Kongresszentrum etwas. Da versammeln sich einige wenige Teilnehmer, die haben Unterlagen in der Hand. Das sind Kopien eines Editorials, das erst neulich vor ein paar Wochen in der Fachzeitschrift der ADA, nämlich Diabetes Care, erschienen ist. Und Martin Scherer hat da auch schon publiziert, können wir auch verlinken, schon ein paar Jahre her. Um welches Thema ging es damals eigentlich?
Da ging es um Hauttransplantation bei diabetischen Fußulzerer.
Ein Review.
Genau, das war mit Eva Plotzig zusammen. Da haben wir eine systematische Übersichtsarbeit mit Meta-Analyse übrigens zum diabetischen Fuß veröffentlicht. Und da ging es um die ganz praktische Frage, helfen denn diese teuren, technisch aufwendigen Hautersatzverfahren bei diabetischen Fußulzerer wirklich besser als die Standard- und Versorgung? Die Antwort damals war wahrscheinlich ja. Die Heilungschancen sahen etwas besser aus. Die Evidenz war wie immer begrenzt. Schon damals war die Evidenz begrenzt. Die Studienbasis klein. Man musste ziemlich genau hinschauen, dann für welche Patientinnen und Patienten das tatsächlich relevant war. Mhm. Fragen Sie mich bitte, bitte nicht, Herr Nössler, wie es mit der Evidenz heute ausschaut, denn das weiß ich nicht mehr.
Ja.
Das müssen wir wieder neu angucken.
Okay, also wir machen einfach einen Tipp. Wir bauen vielleicht nicht in die Shownotes, sondern einen kleinen Infokasten in die Shownotes ein, wo man das verlinken kann. Und die Schlauen können das dann ja mal lesen und dann mal sagen,
was. Vielleicht schreibt uns mal ein Hörer oder eine Hörerin, wie es heute ausschaut mit der Evidenz.
Ja, alles klar. Und ob es auch vielleicht noch zur Praxis passt. Ja. Wir bleiben, und das ist jetzt der Connex, eben erstmal in dieser Zeitschrift Diabetes Care, wo es eben einen Aufsatz gab. Und in diesem Kommentar, in diesem Editorial von 4 Autoren, das sind Stephen Kahn, Cheryl Anderson, John B. Buss und Elizabeth Selvin kritisieren diese vier geplante Einschnitte der Trump-Administration im NIH-Budget, vor allem bei den Förderprogrammen. Und man weiß ja, dass das NIH eine ziemlich krass ausgestattete Institution ist. Da reden wir von Milliarden. Und die schreiben schon im Titel ihres Kommentars, dass das eine Zerstörung der Diabetesforschung sein würde. Es müssen Stellen abgebaut werden. Beratungsgremien sollen politisiert, in Anführungszeichen, besetzt werden. Und eben diese No-Fos, diese Förderausschreibungen sollen massiv gesenkt werden. Die Rede ist davon 5 Milliarden US-Dollar weniger im kommenden Jahr, von derzeit rund 47. Das ist also 10% Förderbudget weniger. Das ist eine Hausnummer. Dagegen also dieses Editorial, und einer von denen, Stephen Kahn, ist Chefredakteur von Diabetes Care, also nicht irgendein dahergewackelter, steht eben an diesem Freitag, dem 5. Juni, mit 4 anderen, darunter auch ein früherer ADA-Präsident, eben im Kongresszentrum, und sie verteilen Kopien ihres Editorials, weil sie auf diesen Missstand aufmerksam machen wollen. Und dann kommen Sicherheitskräfte, auch Polizeibeamte offenbar, und führen die Leute raus. Es gibt da Videos von, sind auch verlinkt. Da sieht man, wie ein Mann in Zivil eben Kahn diese Kopien aus den Händen reißt. Es gibt auch eine kleine Übergriffigkeit von einem Polizisten. Das ist in den USA ja nicht so unüblich, wie wir alle wissen. Und später werden diese 5 Personen, die das da gemacht haben, von der Presse die New Orleans 5 genannt. Die müssen ihre Kongress-Badges abgeben. Es ist also wirklich der erste Kongresstag. Die können da nicht mehr da rein und erhalten quasi Hausverbot für die gesamte Tagung. Und man droht ihnen sogar mit der Festnahme, wenn sie wieder reinkommen. Ist aber alles nicht passiert. So, im Video sagt dann auch einer der Betroffenen, das sei Zensur, ne? Censorship in den USA. Und wenn wir jetzt an der Stelle mal kurz innehalten, das, was ich jetzt so aufgezählt habe, die Chronologie bis zum 5. Juni, sind 2 Sachen passiert, Herr Scherer. Wir haben ein Editorial, in dem Forschungspolitik kritisiert wird. Das ist übrigens nach wie vor online. Und dann haben wir die Situation, dass von einer Fachtagung selbst Mitglieder derselben Fachgesellschaft rausgeschmissen werden unter Polizeibegleitung. Was geht Ihnen bei diesen beiden Dingen jetzt bis hierhin erstmal durch den Kopf?
Ich stelle mir das so mal auf dem Degam-Kongress vor, undenkbar. Also auf den ersten Blick erstmal eine amerikanische Kongressposse. Mhm. Das Editorial, also muss man auch dazu sagen, Diabetes Care ist ja wirklich ein Top-Journal der Fachgesellschaft.
Ja.
Das Editorial ist ja erschienen, und darin kritisieren diese Wissenschaftler die Trump-Administration wegen der Kürzung. Und was die ADA jetzt macht, ist eben kein Diskussionsforum, nicht einfach mal eine souveräne Bitte nur an zugelassenen Stellen verteilen, sondern, wie Sie es beschrieben haben, es wird reagiert mit Security, Polizei, faktisch mit Hausverbot.
Ja.
Und dann, was dann folgt, ist Kommunikation im Jahre 2026. Das Video geht viral, die Empörung ist groß, Rücktritte, Petition, Entschuldigung, unabhängige Aufarbeitung. Also eigentlich ein Musterbeispiel dafür, Herr Nössler, wie man aus einem Editorial, das sonst wirklich nur eine überschaubare Zahl hochspezialisierter Menschen wahrgenommen hätten, wie man aus einem solchen Editorial dann ein internationales Wissenschaftsdrama macht. Das ist ein bisschen der Streisand-Effekt im Blutzuckermantel, könnte man sagen.
Barbara Streisand, ja. Also quasi durch den eigenen Streit eine Sache erst groß machen.
Ja, wir erinnern uns, es gab ein Foto. Ich weiß nicht, ob es Barbara Streisand selber war, die fotografiert wurde, oder ihr Haus. Das Foto sollte unterdrückt werden und ist dann durch diese Klage erst berühmt geworden.
Ja, genau. Nochmal grundsätzlich, also, dass man Forschungspolitik kritisiert, ist doch das Banalste der Welt, oder? Also,
das ist erstmal völlig normal. Ich sag mal, dieser Vorwurf der Censorship, der ist eigentlich auch nicht richtig gerechtfertigt, weil das Editorial ja erschienen ist. Es steht ja in Diabetes Care und es wurde auch nicht unterdrückt. Aber der eigentliche Punkt ist ja der Verhältnismäßigkeit. Also wenn eine Fachgesellschaft jetzt Wissenschaftler, und darunter sind ja auch Herausgeber und frühere Funktionsträger, wenn man die jetzt wegen der Verteilung eines erschienenen wissenschaftspolitischen Editorials vom Kongress entfernen lässt, dann ist das nicht einfach mehr nur Hausordnung, Herr Nössler, dann ist das schon ein symbolischer Akt.
Ja, und da ist dann offensichtlich richtig etwas schiefgelaufen. Also Sie sagen schon, Zensurvorwurf kann man, ja, mit Verlaub, ich würde sogar sagen, ist Quatsch, nicht so stehen lassen, weil Sie hatten ja die Gelegenheit zu sagen, was passiert. Nehmen wir mal die Perspektive der Fachgesellschaft ein, in dem Moment die ADA, ne? Keine kleine Fachgesellschaft, die haben natürlich das gemacht, was ihnen als Veranstalter eines Kongresses zusteht, Hausrecht, ne? Also das hat man ja immer, aber einfach gesagt, sie sind maximal ungeschickt vorgegangen.
Absolut, also die ADA hätte mehrere Möglichkeiten gehabt. Sie hätte zum Beispiel sagen können, wir sehen, dass dieses Editorial viele bewegt.
Ja.
Wir richten jetzt mal kurzfristig hier ein Diskussionsforum ein, hätte man ja machen können. Oder bitte verteilen Sie die Materialien nicht vor dem Saal, wir geben dem Thema aber an anderer Stelle Raum. Oder die ADA als Organisation bleibt parteipolitisch neutral, aber wir diskutieren selbstverständlich die Auswirkungen von Forschungspolitik auf Diabetesversorgung. Das wäre souverän gewesen. Mhm. Und stattdessen ist jetzt ein anderer Eindruck vermittelt worden, dass hier ja eigentlich Ruhe gewollt war, aber eine Krise geschaffen wurde. Man wollte kontrollieren und hat dafür Kontrollverlust erhalten. Man wollte sowas wie Non-Partisanship demonstrieren und wirkte aber dadurch am Ende politisch eingeschüchtert. Und eigentlich ist das dann die Lehre für andere Fachgesellschaften. Ein Konflikt lässt sich nicht dadurch lösen, dass man ihn aus dem Gebäude begleitet.
Man muss ihn austragen.
Ja.
Diskutieren. Das Interessante ist, das kann man relativ gut nachzeichnen, das haben journalistische Kollegen in den USA sehr umfassend gemacht, ist alles verlinkt. Da gibt es ganze quasi Timelines, wo dieser kleine Eklat, sag ich mal, nachgezeichnet wird. Und das Interessante, was Sie gerade sagen, diese, naja, es ist letztlich eine Art unprofessionelles Verhalten der Entscheidungsträger vor Ort. Die ADA hat quasi innerhalb von 2 Tagen ihre Begründungen einfach auch mal gewechselt. Das heißt, die wussten offenbar selbst nicht, was jetzt ihre Gründe. Das erste war die Hausordnung, ne? Also man muss eine Genehmigung haben, wenn man Material verteilen will. Das hatten die ja halt nicht. Und dann 2 Tage später berufen sie sich aufs Steuerrecht, nämlich die Gemeinnützigkeit der ADA. Und da ist genau das, was Sie gerade gesagt haben, dieses Non-Partisanship, eine Grundlage im Steuerrecht. Und das haben die dann als Begründung angeführt. Sorry, mit Verlaub, Herr Scherer, das ist dilettantisch, oder?
Absolut. Und man muss sich natürlich auch mal angucken, um welche Inhalte es hier geht. Es geht hier um etwas, was die Publikationsmechanismen eines hochrangigen Journals passiert hat. Es ist kein systematischer Review, es ist ein Editorial. Das brauchen wir jetzt nicht überbewerten. Es ist alarmierend, es ist zugespitzt und auch politisch. Der Ton ist dramatisch. Und natürlich kann man auch fragen, gehört sowas in ein medizinisches Journal? Kann man alles machen, aber publiziert ist publiziert.
Ja.
Das kann man natürlich auch einwenden, dass Wissenschaftler nicht automatisch die besseren politischen Akteure sind und dass dieses Follow the Science, wir kennen das ja, Nössler, aus der Geburtsstunde unseres Podcasts, dass das manchmal auch ein zweischneidiges Schwert ist.
Ich habe es oft als Ausrede empfunden.
Ja, genau.
Anderer Aspekt, den bringe ich mal als Journalist ein. Der Kahn ist ja nun Chefredakteur einer Zeitschrift. Also er ist ja nicht nur Wissenschaftler, Forscher und Internist, sondern er ist ja auch redaktionell tätig, hat da ja ein Amt einer, Sie haben es selbst gesagt, nicht ganz unwesentlichen wissenschaftlichen Zeitschrift. Und wenn ich das aus der Perspektive betrachte, da reden wir ja auch über Pressefreiheit ein Stück weit, redaktionelle Unabhängigkeit eines Journals. Und wenn ich mir dann eben anschaue, dass die Fachgesellschaft den Chefredakteur ihres eigenen Journals von der Polizei abführen lässt, damit untergrabe ich doch als Fachgesellschaft nicht nur die Unabhängigkeit meines Journals, sondern im Zweifel meiner gesamten Fachgesellschaft. Also nochmal einen Punkt oben drauf gelegt.
Naja, vor allem ist es ein symbolischer Akt für etwas, was im Jahr 2026 en vogue zu sein scheint. Autoritative Machtausübung. Sie haben schon gesagt, Herr Nössler, völlig richtig, das ist in den USA nichts Neues. Das gab es ja schon vor Jahrzehnten. Da darf man sich nichts vormachen. Aber durch die Bilder von ICE hat das nochmal eine andere Aktualität bekommen. Auch nochmal andere neue Bilder. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, Herr Nössler. mich haben diese Bilder einfach an diese Eisaktion erinnert.
Absolut.
Und das ist hier das Problem.
Ja.
Das ist das Problem, dass eine Fachgesellschaft hier in einem sich autoritär verändernden System keinen demokratischen Kontraimpuls setzt.
Ja.
Das ist es.
Ja.
Da nicht dagegen hält, sondern diese Kultur mitspielt.
Ja. Und eigentlich unsere Erwartung, die haben Sie jetzt ja gerade formuliert, die Erwartung an diese zivilgesellschaftlichen Organisationen, das sind sie ja, auch Fachgesellschaften, wäre eben genau das, was Sie sagen, dagegenhalten, gegen diese Allüren, kann man gar nicht sagen, gegen diese Tendenzen, ne? Sich dagegen stellen, ja, und sagen, wir machen dieses Spiel nicht mit.
Ja, es ist ja eine unangenehme Parallele entstanden zwischen der Ausübung des Hausrechts und der staatlichen Gewalt oder staatlichen Machtausübung in den USA.
Man kann in dieser, ich weiß gar nicht, ob der Begriff Posse zu niedlich ist. Am Ende ist es natürlich eine Posse, aber da steckt eben ein tieferes Missverständnis drin, das Sie gerade so geschildert haben, zusammengefasst haben. Man kann dem Ganzen ja noch eine tiefere Dimension geben, nämlich auch diese ganz grundsätzliche Frage, wie politisch dürfen zivilgesellschaftliche Organisationen sein? Wir reden hier über wissenschaftliche Fachgesellschaften. Müssen sie überparteilich sein? Verträgt es sich mit der Idee, parteipolitisch sich zu betätigen? Wie sehen Sie das mit der Überparteilichkeit, ne? Also mit dem unpolitisch sein?
Also Fachgesellschaften müssen parteipolitisch unabhängig bleiben, aber wissenschaftspolitisch handlungsfähig.
Okay.
So könnte man das sagen.
Es gibt viele lesenswerte Artikel, die sind alle verlinkt. Das BMJ hat sehr umfassend darüber berichtet in Meinungsbeiträgen des BMJ. Es gibt in Sensible Medicine einen Beitrag von eben gleich drei Autoren, die auch drei Meinungen dazu haben. Und in diesen Artikeln gibt es zwei Sichtweisen, zwei Positionen. Die eine ist, Aufgabe der Wissenschaft ist es, Daten zu liefern, Fakten zu suchen und sich Wahrheiten anzunähern, so nenne ich mal. Und Entscheidungen überlassen wir bitte der Politik. Und sogar noch krasser, wenn man nämlich Forscher zu Aktivisten macht. Sie haben neulich selbst mal gesagt, im Podcast sind wir erstmal keine Aktivisten. Wenn man also Forscher zu Aktivisten machte, neigten die dann zum Tunnelblick. Bin mir nicht ganz sicher, was man von dieser Sichtweise halten kann. Auf der anderen Seite gibt es die Position, dass es eben einfach undenkbar ist. Politik habe in der Medizin, in der Wissenschaft, auch in einem Journal nichts verloren, weil Politik nun mal alles beeinflusst, was Medizin und Gesundheit betrifft. Wenn wir über Prävention reden, dann ist es ja noch krasser. Wir hatten noch erst neulich über Chile gesprochen. Es gibt sogar Leute, die sagen, dieser Aktivismus sei notwendig, um wissenschaftliche Freiheit zu schützen. Welcher Position würden Sie sich anschließen?
Also Evidenz ersetzt nicht Politik und die Evidenz informiert Entscheidungen, aber sie entscheidet nicht allein. Das hatten wir x-mal in der Pandemie besprochen, meine ich. Und deshalb ist dieses Follow the Science auch ein zweischneidiges Schwert, weil das natürlich auch oft super starke Einzelmeinungen sind. Und im Grunde genommen heißt das Follow the Scientific Eminence,
ja,
und nicht immer the Scientific Evidence.
Ja.
Das nur als kleiner Rückblick. Also was die Politik machen muss, die muss Werte, Ressourcen, Prioritäten und Zielkonflikte verhandeln. Die Wissenschaft hilft ihr dabei. Und umgekehrt darf die Politik auch nicht so tun, als seien Eingriffe in Forschungsstrukturen einfach nur Verwaltungsakte ohne Folgen. Das hat Folgen. Wenn bei uns in die Versorgungsforschung eingegriffen wird, dann hat das Folgen. Dann bedeutet das, dass die Grundlagenforschung, die eh schon ein unglaubliches Übergewicht an den Fakultäten hat, noch mehr Übergewicht kriegen wird. Und dass die Versorgungsforschung am Kämpfen ist. Und das ist eine Forschungsrichtung, die extrem wichtig ist. Wenn Förderlinien verschwinden, wenn Begutachtungsprozesse verändert werden oder auch Forschungseinrichtungen verunsichert werden, dann hat das Auswirkungen auf die Evidenz von morgen. Ich befasse mich gerade mit den Ergebnissen einer Mitarbeiterbefragung. Das UKE macht alle 2 Jahre eine große Pulsbefragung.
Ach, Pulse Surveys.
Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünschen sich sichere Arbeitsplätze, auch in der Forschung, auch in der Versorgungsforschung.
Ja. Dafür braucht es die Mittel am Ende, damit es diese Arbeitsplätze geben kann. So einfach ist das. Ich verstehe
so sie, einfach ist es.
Ich verstehe Sie richtig, weil Sie das gerade doch auch sehr vehement vorgetragen haben, nämlich die Bedingungen aufrechtzuerhalten. Und verstehe ich Sie richtig, dass wenn in dem Moment, wo Politik sich an diese Bedingungen heranwagt und sagt, wir verändern die jetzt, dass Sie als Versorgungsforscher dann schon sagen würden, jetzt werde ich zum Aktivisten für die Sache, um meine wissenschaftliche Freiheit und Integrität zu schützen?
Ja, ich weiß nicht, ob man das so ein Aktivist nennen muss. Man kann es auch Fachvertreter nennen.
Och, wie süß.
Denn gerade für die Allgemeinmedizin ist das besonders sensibel. Und ich erinnere mich noch an die Anfänge der Versorgungsforschung, als wir die definiert haben, als die ersten Bücher rauskamen, zum Beispiel das Lehrbuch von Pfaff, Schrappe, Gleske über die Versorgungsforschung. Da wurde Versorgungsforschung auch immer als Fach bezeichnet. Man konnte es auch als Fach bezeichnen. Aber auch für das Fach Allgemeinmedizin, das ist eine sehr sensible Frage. Wir wissen, wie mühsam es ist, Versorgungsforschung aufzubauen. Wir wissen, dass Forschung in der Primärversorgung, bei Multimorbidität, bei Prävention, Kommunikation, Überversorgung, soziale Ungleichheit, dass all diese Forschungsthemen nicht unbedingt das größte Mikro hat oder die lautesten Lobbys hat. Und wenn man diese Forschungsinfrastruktur bestätigt, dann trifft es eben nicht diese glamourösen Leuchttürme und die Sonderforschungsbereiche der DFG.
Mhm.
Die kriegen andere, muss man neidlos anerkennen, die Grundlagenforschung. Aber ich glaube, das liegt nicht alleine daran, dass die Grundlagenforscher so viel exzellenter sind als die Versorgungsforscher, sondern das liegt an der Wissenschaftspolitik. Und die Wissenschaftspolitik muss erkennen, dass Fragen, die für den Alltag der Versorgung entscheidend sind, dass das auch Fragen sind, die mit rigorosen wissenschaftlichen Methoden zu beantworten sind und dass die genauso wichtig sind wie die Nassforschung, wie die Arbeit an der Zelle oder an der Agarplatte oder am Molekül.
Und damit Politik das verstehen kann überhaupt, also die gesetzgebenden Maschinen in Demokratien, damit sie überhaupt Verständnis dafür entwickeln kann und damit sie, das ist dann das Worst Case, die Finger davon lässt, das in schlechte Richtung zu verändern, dafür braucht es dann doch, Sie sagen Fachvertreter, ich nenne es im positiven Sinne Aktivismus, Leute, die mit Verlaub auch mal das Maul aufmachen und sagen, nee Leute, jetzt erkläre ich euch mal, wie das aus unserer Sicht zu funktionieren hat. Das ist einfach eine grundsätzliche politische Notwendigkeit. Und deswegen nochmal meine etwas zugespitzte Frage, es braucht dann diesen Aktivismus, den Sie Fachvertretung nennen. Ohne den geht es einfach nicht.
Den brauchst und da sind dann eigentlich auch die Fachgesellschaften gefordert.
Ja.
Also wenn man zum Beispiel die DGAM nimmt, meine Fachgesellschaft, dann ist das, was uns auszeichnet, würde ich sagen, eine gewisse Breite, aber auch eine Sensibilität für Ausgleich und Bodenhaftung. Also wir sind jetzt nicht die Fachgesellschaft für schrille Maximalforderungen, aber wir wissen natürlich, eine scheinbar neutrale Haltung kann in bestimmten Situationen schnell als Ausrede missverstanden werden. Also eine Fachgesellschaft muss jetzt nicht jeden politischen Streit kommentieren, aber sie muss sehr genau prüfen, wann sie spricht. Und wenn sie spricht, muss sie klar sprechen. Und nochmal, also unsere Aufgabe ist es erstmal, gute Evidenz zusammenzuführen und zu bewerten. Wir als Fachgesellschaft müssen unsere Versorgungsperspektive einbringen, insbesondere dort, wo Politik zu sehr aus spezialistischen Logiken herausdenkt. Und drittens, und jetzt kommt's, müssen wir die Bedingungen verteidigen, unter denen unabhängige Wissenschaft möglich ist.
Mhm. Und dafür braucht es dann ein Stück weit auch, ich nehme das Wort nochmal, Aktivismus.
Genau.
So.
Jetzt könnte man natürlich fragen, warum das ein Thema für den Evidenz-Update-Podcast ist, Herr Nessler. Das frage ich Sie jetzt mal.
Relativ einfache Antwort. So hat sich das für mich erschlossen, dass wir darüber sprechen, über diese Episode. Wenn wir über Evidenz reden wollen, über die Interpretation von Evidenz, dann müssen wir zwangsläufig auch über die Voraussetzung für das Entstehen von Evidenz nachdenken. Und wie oft, Herr Scherer, kritisieren wir beeinflusste, verzerrte Voraussetzung für das Entstehen von externer Evidenz. Das ist für mich die Verbindung.
Genau. Also wir fragen jedes Mal, was zeigt die Studie, wie gut ist die Methodik, was bedeutet das für die Praxis? Und in der Diskussion hier heute ist hoffentlich deutlich geworden, dass Evidenz nicht nur Paper und P-Wert ist,
ja,
sondern dass Evidenz auch Institutionen braucht, Förderung braucht, Nachwuchs, Publikationsfreiheit und natürlich eine Kultur, in der Widerspruch möglich ist.
Ja.
Und wenn eine Fachgesellschaft kontroverse wissenschaftspolitische Positionen nicht aushält, dann schafft sie sich eigentlich selber ab.
Mhm.
Dann beschädigt sie ihre Außendarstellung und dann beschädigt sie auch ihre Funktion als Ort wissenschaftlicher Öffentlichkeit.
Ja, das sind jetzt die Grüße, die an die ADA rausgehen. Vielleicht noch ein letzter Aspekt, der gesellschaftlich interessant ist in dieser Causa, nennen wir es mal so. Es gibt den Vorwurf, der auch eben von den 5 Betroffenen von den New Orleans 5 relativ schnell in den Raum geworfen wurde, nämlich, das ist die Schere im Kopf. Also das, es wurde der Fachgesellschaft vorgeworfen, dieser Move sei deswegen entstanden, weil die sich nicht mit Donald Trump anlegen wollen. Das ist plausibel, wenn man weiß, wie dieser Verrückte reagiert oder agiert. Gleichwohl haben wir dafür jetzt noch nicht Beweis, es ist nur eine Behauptung. Aber muss uns das nicht doch Sorgen bereiten, dass wir immer häufiger Dinge erleben oder wahrnehmen können, wo eben in so einem vorauseilenden Gehorsam Leute schon zur Selbstzensur in Anführungszeichen greifen? Also dass Angst im weitesten Sinne durchaus schon sowas wie ein Diktat anfängt zu übernehmen in solchen Gesellschaften.
Ja, genau. Also das zeigt ja das Beispiel hier. Also die ADA wollte einer politischen Kontroverse ausweichen und ist dann genau mitten in ihr gelandet. Also das ist kommunikativ schon fast lehrbuchhaft. Also wenn man jetzt ein wissenschaftliches Editorial mit Security beantwortet, dann braucht man sich danach wirklich nicht wundern, wenn alle anfangen, über Wissenschaftsfreiheit zu reden.
Ja. Insofern hat die Causa dann was Nützliches, wenn wir jetzt darüber reden, weil es die Sinne schärft, oder?
Ja, und weil es uns dazu bringt, nochmal nachzudenken, wofür wissenschaftliche Fachgesellschaften wirklich da sind und was ihre Aufgabe ist, worauf sie achten müssen. Und sie müssen die Fachgesellschaften eben für die Mitglieder mit unterschiedlichen politischen Überzeugungen sprechfähig bleiben.
Ja.
Also nochmal, überparteilich heißt nicht apolitisch. Mhm. Sowas wie Forschungsförderung, Leitlinien, Versorgungsgerechtigkeit, Public Health, Wissenschaftsfreiheit, das sind natürlich politische Themen, aber die haben jetzt nicht zwangsläufig was mit Parteipolitik zu tun. Ja. Und dann muss man es auch manchmal aushalten, jetzt kommt ein ganz unangenehmer Punkt, wenn man mit den falschen Akteuren gleicher Meinung ist. Ich erinnere mich, das ist Jahre her, da ging es um die Einführung von DIGAS.
Mhm.
Die einzige Partei, die eine wissenschaftliche Evaluation und das Vorhandensein mindestens einer randomisiert kontrollierten Studie gefordert hat, war welche Partei?
Die AfD.
Ja, genau. Ja. Da hat die in Anführungszeichen falsche Partei das Richtige gefordert. Das muss man dann auch aushalten und es geht einfach darum, was richtig ist und nicht darum, wer das Richtige sagt.
Ja, das ist krass, Herr Scherer. Wir haben es geschafft, in einer Episode über eine Posse in den US-Südstaaten zur Brandmauer-Debatte zu kommen. Und vielleicht ist das auch, ich will es Ihnen jetzt gar nicht vorwegnehmen, aber ich finde das total spannend, dass Sie diesen Aspekt da jetzt reinbringt, diese Analogie zu der Kritik damals an den Grundlagen, welche DIGA wollen wir erstatten oder eben nicht, dass wir da offensichtlich ein gesellschaftliches Problem haben, über das wir uns zu verständigen hätten und dass wir lernen müssen, Parteipolitik von politischem Streit zu trennen, ganz offensichtlich. Ich würde gerne, bevor ich Sie in unserer Übung nochmal dazu anhalten möchte, ja, so ein ermutigendes Fazit zu ziehen, noch kurz abschließend sagen, was ist da noch passiert am Ende, nur dass wir das noch kurz erwähnt haben. Es gab dann nach diesem Eklat, gab es tatsächlich auch eine Petition auf Change.org mit doch einigen tausend Unterschriften. Es gab einen sogenannten Solidarity Walkout, We Stand With Science war der Begriff. Es gab Briefe von 45 früheren ADA-Funktionären. Am 8. Juni ist die Präsident-elect Jennifer Green zurückgetreten, also die wird jetzt nicht Präsidentin, ist auch jemand anderes zurückgetreten. Es gab dann am 10. Juni ein sogenanntes Entschuldigungsvideo des CEO, also ich würde sagen, das ist sowas wie der Geschäftsführer der Organisation, wo er eine Prüfung ankündigt. Für dieses Video gab es dann wiederum Kritik und so weiter und so fort. Und dann gab es das nette Bonmot von John Mantrola, dem Kardiologen, der sagte, dass alles, was da passiert, ist einfach dumm gewesen von allen Beteiligten. Und Martin Scherer, man kann ja von dummen Dingen auch lernen. Was nehmen wir aus dieser Episode mit? Was sollten wir uns in Erinnerung behalten?
Ja, das war schon kein Gang nach Canossa mehr, Herr Nössler. Das war eine Pilgerreise nach Canossa. Und das ist auch ein bisschen ermutigend, dass es da so einen Ruck gab und dass die USA noch ruckfähig sind. Das nehme ich da mal mit. Das ist eine Ermutigung.
Ja.
Mein Fazit wäre, also der Zensurvorwurf, der trägt nicht die. Aber was man lernen kann, ist, dass die ADA eine schlechte Antwort auf eine völlig legitime wissenschaftspolitische Kontroverse gegeben hat. Es ist richtig, dass Fachgesellschaften Regeln brauchen, aber was sie noch viel mehr brauchen, ist Raum für Dissens.
Ja.
Und wenn ich das jetzt auf unsere Fachgesellschaft übertrage, und ich habe das immer versucht, zusammen mit dem Geschäftsführenden und dem Gesamtpräsidium und der Geschäftsstelle, auch während der Pandemie, mal gut, mal weniger gut gelungen, das muss man auch dazu sagen, überparteilich bleiben, aber die Grundlagen von guter Wissenschaft und guter Versorgung klar verteidigen. Und kompromisslos sein, wenn es an unsere Grundwerte geht, an die freiheitlich-demokratische Grundordnung, an Grundregeln des Humanismus. Das habe ich auch gelernt. Da muss eine Fachgesellschaft ganz klar Flagge zeigen.
Integrität, dann auch so ein Wort, das wir alle in dem Kopf behalten müssen, dass die USA noch ruckfähig sind, das finde ich ein sehr ermutigendes Bild. Das gibt einem Hoffnung. Herr Scherer, krasses Thema, in gewisser Weise spannend. Auch die Parallelen, die jetzt in dem Gespräch dazu entstanden sind. Großartig, bedanke ich mich sehr für. Und Sie wissen natürlich, was die letzte Qual in unserem Gespräch jeweils sein muss.
Ja, das ist der Cliffhanger, aber wir machen wirklich das retrograde Cliffhanging.
Mhm.
Also wir werden am Cliff gehangen haben. Wir werden den Wonka-Kongress besucht haben und täglich davon berichtet haben. Und wer noch nicht alle Berichte angehört hat, ist herzlich eingeladen, das noch zu tun. Und mal sehen, noch wissen wir nicht, was auf dem Wonka-Kongress passieren wird. Es ist der 29.06., aber vielleicht wird es da ja auch ein Thema.
Vielleicht wird es ein Thema.
Wir werden berichten.
Wir werden berichten, genau. Morgen geht's los, morgen Nachmittag. Wir hören uns alle. Martin Scherer, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern da draußen. Bitte gerne Feedback, zum Beispiel per E-Mail an podcast@evidenzupdate.de. Was haltet ihr von dieser Posse und den Gedanken heute? Und dann freue ich mich, dass wir nicht bei 40 Grad in Paris sein müssen und wir uns alle wieder hören. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.